Kluntje und Krisen zwischen Teilhabe und Therapie mit Ostfriesen. Der Podcast der Ostfriesischen Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GGmbH. Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in unserer gemütlichen Teestube.
Hier sind Matthias
und Chris
und Julia mit Diego. Macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück.
Hallo, hallo, mein Tee ist aufgebrüht und ich sitze hier mit Christian in der Tagesstätte CMA. Hallo Christian, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, moin, ja. Ich bin Christian Inken, bin hier Ergotherapeut in der Tagesstätte CMA. Ja, und das wird jetzt gleich meine Geschichte hier.
Deine Geschichte hier, ja. Wir fangen einfach ganz locker flockig an. Christian, magst du uns kurz erzählen, was ist eine Tagesstätte und warum gibt es da dieses Kürzel CMA? Was heißt das denn jetzt?
Ja, was ist eine Tagesstätte? Ja, unser Auftrag ist hier, Tages- und Wochenstruktur zu schaffen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder jetzt wie bei uns im speziellen Fall, das Kürzel CMA steht für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitserkrankte. Das heißt, wir schaffen Tages- und Wochenstruktur für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung und ja, das ist halt so ein bisschen Abhängigkeitsmanagement, was wir hier so ein bisschen machen und Lobbyarbeit für die Menschen, die keine Lobby haben.
Oh, das ist ein schöner Satz. Was machst du? Du sagtest, du bist Ergotherapeut. Ich ja jetzt auch und ich arbeite hier in einem ganz anderen Feld als du. Wie sieht denn dein Tag hier so aus? Was macht ihr hier so?
Boah, das ist sehr, sehr vielseitig und jeder Tag ist anders. Ich fahre hier auch jeden Tag her und hab so einen Grundplan und weiche mindestens 20%, oft auch teilweise 80% von dem Plan ab. Ja, das ist eben das, was hier so täglich ansteht. Also unsere Aufgaben sind halt hier, Schaffen von Tages- und Wochenstruktur. Das heißt, erstmal fangen wir mit den grundlegenden Zeiten an. Ne? Das heißt, wir sind montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr hier und bieten eben das Angebot an, freitags bis 13 Uhr. Und innerhalb der Zeit geht es dann darum, so ne, das gesellschaftliche Leben hier zu leben, so Integration untereinander. Das heißt aber auch eben, ne, Versorgung ist wichtig, das heißt Frühstück, Mittagessen, das will zubereitet werden, das machen wir dann mit Teilnehmenden zusammen, leiten dabei an. Spüldienste gehören mit dazu, also halt hauswirtschaftliche Geschichten, wo wir halt anleiten, unterstützen, mit den Leuten halt eben zusammen das Ganze machen und darüber hinaus halt eben Beschäftigungsangebote, wie du das vielleicht auch aus der Praxis kennst, die klassischen gestalterischen Geschichten, aber halt eben auch Freizeitgestaltung und das auch über Tagesstätte hinaus.
Ja, ja. Ja, ich bin hier vorhin mal durchgelaufen und ihr habt schon richtig, richtig große Werkstätten auch. Ich habe eine große Holzwerkstatt gesehen drüben und unten ist noch irgendwie eine Fahrradwerkstatt. Also da passiert ja schon richtig was.
Ja, also das Thema Arbeit hat hier auch eine wichtige Rolle, einen hohen Wert. Wie Arbeit früher halt für einige Jahre eben war, das mehr auf Produktion in Anführungsstrichen so ein bisschen ausgelegt ist. Das heißt auch mal, dass wir auch mal die ein oder andere Auftragsarbeit mal aus der Nachbarschaft hier, aus dem Freundeskreis zum Beispiel übernehmen oder sowas. Oder anbieten halt eben da alles ohne Druck, ohne einen festen Liefertermin. Aber dass man sagt, okay, na, das ist halt irgendwie, dass die Menschen hier sehen, das hat einen Mehrwert auch für andere. Seltener so, dass die Menschen was für sich selber machen. Kommt aber auch immer ganz drauf an. Also mittlerweile auch schon anders, also viele, die Projekte für sich selber angefangen haben. Aber oft ist es halt auch so, dass die Motivation nochmal steigt, wenn es für andere irgendwie auch einen Wert hat.
Ja. Also neben Versorgungsstruktur ist es hier auch sinn- und identitätsstiftend, nennen wir das mal so.
Genau.
Wenn wir hier jetzt über den Flur laufen, was würden wir denn so für Menschen treffen hier?
Ja, von bis, würde ich jetzt mal so sagen. Also das ist ja auch sehr vielschichtig, auch gesellschaftlich vielschichtig. Ja, die Fälle liegen zwischen dem Lebensjahr 21 bis Mitte 70. Mhm. Dazwischen ist irgendwie alles vertreten an Altersstruktur. Ja, mit verschiedensten Abhängigkeitserkrankungen, sei es klassisch Alkoholabhängigkeit, als eben auch Drogenabhängigkeit, also Polytoxikomanie halt eben auch, wo dann mehrere Substanzen ein Thema sind. Tablettenabhängigkeit, Medienabhängigkeit, Spielsucht. Also ne, was man sich halt eben so komplett vorstellen kann, es wird auch immer mehr und auch gerade Mediensucht wird auch immer mehr ein Thema. Ja, also und oft eben auch gepaart mit Doppeldiagnosen, das heißt auch eine psychische Erkrankung meistens dabei. Das eine gibt es meistens nicht ohne das andere.
Ja, ja.
Und auch das nimmt immer mehr zu.
Ja, ja, ich meine, man kommt ja nicht an Suchtstoffe, weil das alles so lustig ist, sondern das muss ja schon, das hat immer irgendeinen Hintergrund.
Der also viele sagen eben auch, dass das halt eben auch ihre Form der Selbstmedikation geworden ist. So, dass sie halt eben so ne, das Suchtmittel halt eben als Selbstmedikation einsetzen. Ja, ist halt immer so die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei?
Ja.
Ja, die meisten würden halt sagen, die psychische Erkrankung war zuerst da und dann kam die Sucht. Bei anderen vielleicht andersrum, aber in der Regel ist die psychische Erkrankung auch meistens schon der Ursprung des Ganzen.
Ja, ja. Hängt auf alle Fälle miteinander zusammen. Wenn ich mir jetzt so eine Bildschlagzeile vorstelle, Menschen mit Suchterkrankungen, das ist ja jetzt nicht die Menschengruppe mit der besten Lobby. Du sagtest das ja vorhin schon, wir machen Lobbyarbeit für Menschen, die keine Lobby haben. Wie war das so die letzten Jahre? Was hat sich hier getan? Was hat sich suchttechnisch denn in Ostfriesland so entwickelt oder wie ist der Stand da gerade?
Ja, ich kann zum Beispiel sagen, dass jetzt meine Kollegin Elke jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeitsgruppe Sucht ist. Das heißt, die tauschen sich da im Netzwerk aus, wo verschiedenste Anbieter aus der Suchtarbeit jetzt gerade zusammenkommen, um dann halt eben über aktuelle Themen zu sprechen. Na, da ist zum Beispiel dabei die Entgiftungsstation hier aus dem Norden, die Suchtkrankenhilfe aus Friesland ist mit dabei, die Diakonie ist mit dabei, das Jobcenter ist mit dabei, das Arbeitsamt, das Sozialamt, also alle, die da irgendwie mit im Boot sind, der SPDI auch, kommen da jetzt zusammen und sprechen über aktuelle Themen und was so anliegt. Ja, das Netzwerk hier im Landkreis Aurich und Ostfriesland ist, glaube ich, halbwegs gut aufgestellt. Wenn wir jetzt so Richtung Friesland gucken, wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Ich meine, dass da auch die Versorgungsstruktur ein bisschen schwächer, glaube ich, aufgestellt ist. Hier tatsächlich, wenn ich jetzt für Norden spreche, sind wir tatsächlich auch mit der Entgiftungsstation direkt hier im Norden auch gut vernetzt und auch mit der Diakonie, die dann hier vor Ort ist, die Suchtkrankenhilfe aus Friesland ist hier gut vor Ort. Wir können gut kooperieren mit den Netzwerkpartnern. Das funktioniert tatsächlich gerade ganz gut.
Wir können uns ja mal so einen typischen Fall angucken. Sagen wir mal, der Mann heißt Günther Radeberger, er ist 56 Jahre alt. Kriegt von allen Leuten gesagt, dass er doch bitte nicht so viel trinken soll. Alkohol war immer irgendwie so ein Begleiter in seinem Leben. Und jetzt mit Mitte 50 merkt er, ja, es ist auch wirklich ein bisschen kritisch. Also, ne, so morgens muss ich das haben, sonst komme ich gar nicht in eine Firma. Kurz gesagt, da ist jemand, der hat ein Alkoholproblem und merkt, da liegt auch wohl eine Abhängigkeitserkrankung vor. Was wäre so ein Weg, den dieser Mensch gehen könnte? Wo sind Anlaufstellen? Was kann er machen?
Ja, was kann er machen? Da gibt es tatsächlich ein paar Möglichkeiten. Einer der ersten Schritte könnte natürlich sein, eben sich im in diesem Fall, wenn er jetzt aus Norden kommt oder Landkreis Aurich zumindest, sich im Norderkrankenhaus eben bei der Entgiftungsstation zu melden und da einen Termin zu vereinbaren zur Entwöhnung, zur Entgiftung. Dann würde er sich eine Einweisung vom Hausarzt besorgen müssen und würde dann zu seinem Termin mit der Einweisung dann im Gepäck tatsächlich in die Klinik gehen und dann die Entgiftungsbehandlung von 14 Tagen dann antreten.
Mhm.
Genau, das wäre so ein Schritt. Das ist natürlich auch, da muss man sich ja schon entscheiden, das Suchtmittel weglassen zu wollen. Also man muss sich da entscheiden, okay, entweder in meinen Körper geht nichts mehr rein, ich muss jetzt für meinen Körper jetzt irgendwie was tun, weil ansonsten überstehe ich das nicht. Das ist ja die eine Variante. Oder es ist schon die Entscheidung gefallen, okay, ich will abstinent werden. So, wenn aber erstmal das noch gar kein Thema ist, gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, erstmal sich an die Suchtberatung zu wenden bei der Diakonie und da erstmal Kontakt aufzunehmen. Oder je nach Krisensituation auch vielleicht Kontakt zum SPDI aufzunehmen oder.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das für einen Menschen, der so mitten im Leben steht und das ja sein Leben lang immer irgendwie gut verstecken konnte, dass das auch schwierig ist, dann direkt Klinik, weil da lässt es sich ja dann nicht mehr wirklich verstecken. Also man kann natürlich den Angehörigen sagen, dass man irgendwie in Kur gefahren ist oder so. Niederschwelligere Angebote, sowas wie beispielsweise die Suchtberatung, kann ich mir vorstellen, ist da schon eher der Way to go, oder?
Ja, es kommt aber auch ja so ein bisschen drauf an, in welchem Stadium sind die drei Fs schon verloren gegangen oder noch nicht oder ein Teil davon. Das heißt, hat die Familie sich vielleicht schon verabschiedet? Ist der Job verloren, also die Firma verloren gegangen? Ja. Ist der Führerschein vielleicht auch schon weg? So, das sind ja so die Klassiker, womit das so langsam anfängt, überhaupt diese Fassade, dass sie bröckelt.
Ja.
Ne? Also meistens fängt es mit der Arbeit an. So. Dass denn die Firma, dass es da auffällt, dass viele Fehlzeiten da sind, dass dadurch die Firma dann irgendwann kündigt und so weiter und so fort. Da fängt es an, schwierig zu werden, so, dass es da anfängt zu bröckeln. Dann fangen ja die Themen an, ne? Mit, okay, ich bin in der Sucht vielleicht so gefangen, dass ich mich dann nicht weiter kümmere, mich um meine Behörden behördlichen Angelegenheiten eben zu kümmern. Das heißt, ich gehe nicht zum Jobcenter und beantrage Arbeitslosengeld oder und stehe dann ohne finanzielle Mittel da. Dann wird es ja auch schon schwierig. Ja. So. Auch da gab es die Diakonie jetzt auch schon, ich weiß von einem Fall, der dann auch zur Diakonie gegangen ist und da die Unterstützung bekommen hat und dadurch sich sämtliche Türen aufgetan haben, da dadurch den Kontakt zum SPDI vermittelt bekommen hat, mit Kontakt zur Betreuungsbehörde beispielsweise, wenn eine gesetzliche Betreuung unterstützend wirken soll, ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja.
Und von da aus sind die Wege dann gestartet. Es kommt ja mal ganz drauf an. Oder es ist halt im Worst Case auch so, dass ein Familienangehöriger jemanden dann halt eben zu Hause vorfindet, der nicht mehr in der Lage ist, selbst überhaupt noch irgendwie eine Entscheidung für seine Gesundheit oder sein zu treffen und einen Notruf absetzt und das darüber dann in der Klinik landet und vielleicht auch erst auf der geschlossenen, um erstmal auch vielleicht zu gucken, dass er es erstmal akut behoben wird und dann auf der Entgiftungsstation landet und von da aus gehen die Wege. Es ist immer unterschiedlich, wie die Menschen halt eben zu uns kommen.
Wir haben gerade ganz kurz Entgiftung ja angesprochen. Man hört dieses Wort ja einfach immer mal wieder, da war jemand auf der Entgiftungsstation oder so. Aber was passiert denn eigentlich genau in der Entgiftung? Wie muss ich mir das vorstellen? Liegt da jemand im Bett, bis er wieder nüchtern ist und dann geht er wieder nach Hause? Oder was passiert da genau?
Naja, wenn es nur das wäre, dann könnten sie es ja auch zu Hause. Nur das ist halt eben gerade das Gefährliche. Kalter Entzug zu Hause kann er eben mit Krampfgefahr verbunden sein, dass dann jemand noch eben und einen Krampfanfall hat, das kann halt eben auch schon sehr lebensbedrohlich werden, sagen wir es mal so. Von dem her, in der Entgiftungsbehandlung wird medikamentös natürlich gegen die Entzugssymptomatik gearbeitet, damit es eben nicht zu einem Krampfanfall kommen kann und dennoch halt eben von Konsummittel halt eben Abstand genommen werden kann. Darüber hinaus gibt es halt eben Gespräche mit den Ärzten, mit der Sozialarbeiterin vor Ort, Ergotherapie wird angeboten und was halt eben auch, darüber kommen viele Menschen halt zum Teil auch zu uns, eben angeboten wird, dass die Klinik 14-tägig halt eben unsere Einrichtung dann halt eben auch mit Patienten aufsucht als Beispiel, um die Einrichtung hier einfach mal kennenzulernen, vorzustellen. Wir erzählen ein bisschen was zu unserer Einrichtung hier, um dann halt eben zu gucken, was ist eben nach der Entgiftung. Was brauche ich, um dann halt eben eine Abstinenz auch vielleicht aufbauen zu können oder stabil halten zu können und so weiter und so fort. Ich weiß, dass die Klinik zum Beispiel auch zur Diakonie, zur Suchtberatung fährt, um halt eben auch das da vorzustellen, um halt eben über die Entgiftung hinaus halt eben dann das Angebot danach halt eben auch aufzeigen kann, um halt die Leute dann anschließend versorgt zu wissen, weil ansonsten ja auch die Möglichkeit des klassischen Drehtürpatienten halt eben sein kann, dass sie eben aus der Entgiftung direkt wieder rausgehen, direkt zum nächsten Kiosk wieder anfangen und dann so wieder und dann ist das so eine Endlosschleife.
Ja.
Deswegen ja auch die Drehtür. Sie kommen rein und gehen direkt wieder, also kommen raus und gehen direkt wieder rein. Und genau, um das halt eben zu vermeiden, geht es auch eben auch um das Thema Entlassmanagement. Was ist nach der Entgiftung? Und da sind wir zum Beispiel eine der Anlaufstellen dann halt eben.
Ja, damit es kein Leben zwischen Kneipe und Entgiftung wird.
Genau.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es ohne weitere Behandlung nach der Entgiftung eigentlich auch fast aussichtslos ist. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt kein Fachmann, aber wenn ich mich da so reindenke, wie ist da die Erfahrung des Profis, wenn da jetzt jemand das erste Mal aus der Entgiftung kommt?
Ja, es verändert sich ja halt nichts. Man kommt dann aus der Käseglocke, so direkt wieder in das Umfeld, weswegen man ja irgendwo auch getrunken hat wahrscheinlich. Man kommt dann in die Wohnung, die dann einem vielleicht über den Kopf gewachsen ist und ist dann direkt wieder in der Situation drin oder in die Familienstrukturen, die halt eben so belastend sind, dass es halt gleich wieder eigentlich dazu führt, dass man es nicht aushält. Die reine Entgiftungsbehandlung als solches, sie ist halt nur erstmal die Grundlage für alles Weitere, aber kann halt nicht eben die Welt retten an der Stelle.
Ja.
So, da geht es ja schon drum, vielleicht zusammen mit der Suchtberatung eben einen Antrag auf Langzeittherapie zu stellen, um zu gucken, langfristig an der Sucht zu arbeiten und an der Abstinenz vor allem zu arbeiten und zu gucken, was brauche ich dafür, damit das geht, brauche ich noch einen Tapetenwechsel und so weiter. Und halt eben auch, dass wir halt eben im Rahmen unserer Möglichkeiten Tages- und Wochenstruktur aufbauen, um zu gucken, dass der Tag zum Beispiel auch mit sinnvollen Inhalten gefüllt ist. Mhm. Nee, gut, wenn sie bei uns um 15 Uhr dann wieder nach Hause gehen, dann gehen sie trotzdem ins Umfeld, aber sie haben zumindest von 8 bis 15 Uhr die Möglichkeit, aus dem Setting rauszukommen und Struktur aufzubauen. Das ist schon mal mehr Stabilität, als vorher da war.
Ja, ja. Und ich kann aus schwierigen Sachen ja oder aus schwierigen Umgebungen nur erwachsen, wenn ich kein Teil mehr davon bin. Das ist das, was mir meine Arbeit immer wieder über den Weg läuft. Solange ich in meinen Grundstrukturen drin bleibe, kann ich machen, was ich will. Ich kann an den Symptomen rumdoktern, wie ich will. Ich muss an die Grundsubstanz des Kerns und des Problems kommen. Aber das ist ein gutes Stichwort. Stellen wir uns ganz kurz vor, Günther Radeberger, 56 Jahre, das erste Mal auf der Entgiftung, hört diesen Podcast und denkt sich, Mensch, der Christian, der klingt so nett und diese Einrichtung klingt so gut. Sagen wir mal, Günther Radeberger würde gerne in die Tagesstätte kommen wollen. Wie würde das gehen? Was müsste der tun? Wen müsste er fragen?
Ja, aber im Idealfall würde er mit der Sozialarbeiterin zusammen dann hierher kommen im Rahmen des Besuches. Das wäre natürlich das Einfachste. Dann lernt man sich hier direkt schon mal kennen und guckt dann, womit wir gerne arbeiten, ist halt eben auch, was auch gut in der Zusammenarbeit mit der Klinik klappt, eben Probetage auch im Rahmen des Klinikaufenthalts schon zu vereinbaren. Das heißt, sie gucken sich das für 1 bis 2 Tage auch einfach mal an, ob es passt, sodass beide auch nicht die Katze im Sack kaufen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Das muss ja auch irgendwo passen. Das muss zueinander passen.
Probetag heißt dann, der kommt hier einfach einen Tag her und läuft einfach mal einen Tag mit und macht das Angebot mit? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, richtig. Er kommt hier einfach einen Tag vorbei, guckt sich das an, mischt sich unter die Leute, geht mit den Leuten schon mal in Austausch, nimmt einfach an den Angeboten des Tages einfach teil und guckt, kann ich mir das vorstellen, passt das zu mir oder ist es vielleicht auch nicht das richtige Angebot? Ja. Und umgekehrt haben wir auch die Möglichkeit zu gucken, passt das oder sind wir vielleicht noch zu hochschwellig oder sind wir zu niedrigschwellig? Auch das müssen wir irgendwie abwägen. So, ne? Wir passen ja nun auch nicht zu jedem.
Nee, genau, das muss ja auf beiden Seiten passen, sonst bringt das nichts.
Genau.
Gesetz des Falles, Günther Radeberger, 56 Jahre alt, taucht hier auf und denkt sich, boah, das ist genau das, was ich brauche. Wie wird es dann weitergehen? Genau. Muss man da Anträge stellen oder kann man dann einfach hier bleiben oder muss man hier einziehen oder wie funktioniert das?
Ja, einziehen wird schwierig. Wir haben hier leider keine Wohnung in dem Sinne. Nee, also es muss ein Antrag auf Eingliederungshilfe beim Sozialamt gestellt werden für eben teilstationär. Tagesstätten fallen unter das teilstationäre Angebot. Mhm. Dann wird eine Bedarfsermittlung gemacht seitens des Sozialamtes, die dann halt eben auch in einem gemeinsamen Gespräch dann feststellen, worum geht's, für welche Ziele soll das dann hier gehen, also was ist die Absicht dahinter, das Angebot hier wahrzunehmen, um dann zu gucken, dass dann eben eine Kostenzusage durch das Sozialamt erfolgt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ne? Das heißt, die Person muss zum Personenkreis gehören.
Du sagtest gerade Personenkreis. Was ist denn ein Personenkreis und wer gehört dazu?
Genau, also in unserem konkreten Fall geht es dabei darum, dass eben eine Suchterkrankung vorliegen muss. Das heißt, ein Facharzt muss eben eine Stellungnahme dazu schreiben und dann Sozialamt weiterschicken, dass eben eine Suchterkrankung vorliegt. So, das ist in anderen Fällen, also bei den anderen psychiatrischen Tagesstätten beispielsweise, es muss eine psychische Erkrankung vorliegen. Ja, so, also, ja. Generell eben, das Krankheitsbild muss halt eben entsprechend zu dieser Leistung passen.
Ja, so, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine Depression habe oder eine Psychose oder irgendwas in der Richtung, dann komme ich hier nicht her, sondern dann muss ich in eine andere Tagesstätte, das heißt, ich muss eine Suchterkrankung haben, die muss diagnostiziert sein.
Für diese Einrichtung hier, ja, genau. Ja. Genau, damit ist dann der Personenkreis halt eben klar und dazu gehört halt eben auch, leistungsberechtigt ist man halt eben auch nur dann, wenn das finanziell halt eben auch, wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, 5 Häuser hat und 3 Lamborghinis in der Garage, ist halt schwierig, weil dann sagt das Sozialamt auch, ja, dann ist ja genug Vermögen vorhanden, das können sie selber tragen, die Leistung.
Ja.
Das heißt, es wird auch überprüft, wie sind die Einkommensverhältnisse, wenn die einen gewissen Betrag überschreiten, dann muss halt geguckt werden, ob die Leistung dann als Selbstzahler geleistet werden muss oder eben, ob man dann zum Personenkreis gehört.
Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das vor ein paar Jahren noch ein großes Thema war, wo viele Menschen dann auch wieder abgesprungen sind, weil sie die Leistung hätten selber bezahlen müssen. Aber das hat sich ja geändert.
Die Sätze sind höher gesetzt worden.
Die Sätze sind höher gesetzt worden. Hast du spontan einen Überblick?
Also ich kann jetzt so spontan auf Schlag jetzt keine Zahlen nennen.
Ich nehme mich auch nicht. Dann machen wir das hier mit der Magic des Editings. Und ich werde jetzt einen kleinen Disclaimer einspielen, wo man hören kann, was genau die Zahlen sind.
In Niedersachsen gibt es für die Eingliederungshilfe bestimmte Grenzbeträge beim Einkommen und Vermögen, ab denen man sich beteiligen muss. Der Einkommensfreibetrag liegt aktuell für Alleinstehende bei knapp 42.700 Euro jährlich. Mit Kind oder Partner erhöht er sich auf etwa 54.000 Euro. Einkommen oberhalb dieses Freibetrags wird mit 2% monatlich angerechnet. Beim Vermögen liegt der Freibetrag bei rund 67.400 Euro. Vermögen wie Erspartes oder Aktien werden berücksichtigt. Das eigene Auto, selbstbewohntes Eigentum oder persönliche Gegenstände dagegen nicht. Wer also weniger als diese Beträge hat, bekommt Eingliederungshilfe ohne finanzielle Beteiligung.
Da sind wir schon wieder. Wir bleiben bei unserem Fallbeispiel. Günther Radeberger, 56 Jahre alt, der hat jetzt einen Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt und würde hier gerne herkommen. Der Antrag wird bearbeitet. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Was passiert dann, wenn er bearbeitet ist? Kriege ich dann irgendwie Post und sage, jo, Sie dürfen hingehen? Oder wie läuft das?
Ja, also wenn festgestellt ist, dass man zum Personenkreis gehört, dann bekommt die Person in der Regel und auch die teilweise eben auch die Einrichtung, wenn man schon vorher beim Antrag angegeben hat, welche Einrichtung man dann auch besuchen möchte, Info darüber, dass ein Termin zur Hilfeplanung eben anberaumt wird, dann kommt ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin vom Sozialamt halt eben mit der leistungsberechtigten Person zusammen und gegebenenfalls auch mit uns dann als Anbieter. Und dann werden eben Ziele festgehalten, worum es dann mit dieser Maßnahme gehen soll. Und dann wird eine Kostenzusage dann entsprechend erteilt, wenn alles dann soweit passt. Und dann geht es darum, dass wir dann zusammen im Rahmen dieser Einrichtung an diesen Zielen arbeiten.
Das klingt ganz logisch eigentlich. Oder auch gar nicht so kompliziert, wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte.
Nee, ich kann auch dazu sagen, die Gespräche sind in der Regel sehr angenehm und man stellt sich das sehr viel formaler vor. Und Behörden machen natürlich immer Angst, aber ich kann wirklich sagen, na, es lohnt sich, wenn man jetzt wirklich zum Personenkreis gehört, man sollte sich schon trauen. So schlimm sind die da gar nicht.
Nee, also ich kenn sonst die Hilfeplangespräche aus den anderen Bereichen und die sind immer total nett und das ist alles sehr, sehr locker und man kennt sich meistens auch schon irgendwie.
Genau, also man braucht da tatsächlich keine Angst vor haben. Ich verstehe natürlich, Behörden machen Angst, aber in dem Fall, das sind halt eher ausgebildete sozialarbeitende Menschen, die haben das gelernt, die wissen halt eben auch, dass Ängste dabei sind und gehen da auch gut drauf ein. Und es geht wirklich nur darum, halt eben festzustellen, worum geht es eigentlich, damit das halt auch wirklich starten kann, die Hilfe.
Ja, muss immer irgendwo stehen und irgendjemand muss immer nochmal einen Stempel draufsetzen.
Genau.
Willkommen in Deutschland. spinnen wir unser Fallbeispiel noch einen Schritt weiter. Günther Radeberger mit seinen 56 Jahren ist jetzt Tagesstättenteilnehmender. Sitzt morgens hier und fragt sich, Mensch, was kann ich denn heute mal so tun? Also kannst du uns noch mal kurz erklären, was genau sind so die Angebote hier? Was machen die Leute? Habt ihr einen Wochenplan? Die ganzen Werkstätten habe ich schon gesehen. Habt ihr Außenkooperation? Also was sind so die Möglichkeiten? Was könnte Günther hier jetzt machen, dass es ihm besser geht?
Ja, also die erste Frage ist natürlich immer die Frage nach den eigenen Interessen und ob es Hobbys gab, die man vielleicht auch je nachdem reaktivieren kann oder in die Richtung wieder arbeiten kann. Ansonsten, ja, jeder Tag ist hier anders, sonst wäre es ja auch langweilig, aber nicht komplett anders. Also was zu jedem Tag dazugehört, ist halt eben die Vorbereitung des Frühstücks, die hauswirtschaftlichen Geschichten, das Zubereiten vom Mittagessen und solche Dinge. Also eben sich in dem hauswirtschaftlichen Bereich eben mit einzubringen und da Verantwortung zu übernehmen, das ist jeden Tag möglich. Ja, darüber hinaus, ja, du hast die Holzwerkstatt schon angesprochen, die ist auch theoretisch jeden Tag geöffnet. Man kann sich darin dann verwirklichen, genauso wie im Kreativraum. Wir haben das ein bisschen getrennt bei uns. Auch da, also ergotherapeutisch kann man sich jeden Tag beschäftigen.
Ja.
Genau.
Ich schiebe noch mal ganz kurz einen Disclaimer ein, wenn du sagst, ergotherapeutisch kann man sich hier betätigen. Ich kann aus Erfahrung sagen, man kann hier mehr machen als Körbe flechten. Das ist ja so ein Ding, das hört man dann, ne? Ergotherapie, wenn man nicht direkt selbst arbeitstechnisch aus dem Bereich kommt, ist so die erste Assoziation. Ergotherapie, da kann ich ein bisschen Mandalas malen und Körbe flechten.
Nein, man kann hier deutlich mehr machen.
Ja, das ist auch richtig und wichtig. Wir müssen da so ein bisschen von dem Kopflechte-Image wegkommen.
Man kann auch Pappe und Papier.
Musst du mir da jetzt so reingrätschen?
Nein, also ich sage immer, wir können hier theoretisch alles anbieten, außer Ton, weil wir keinen eigenen Brennofen hier haben. Aber ansonsten alles, was irgendwie möglich ist, was einen interessiert, ist hier bestimmt umsetzbar. Und ansonsten wird es irgendwie umsetzbar gemacht.
Ja.
Also wir versuchen hier mal auf die individuellen Interessen einzugehen und schon zu gucken, so wo steht dieser Mensch individuell jetzt gerade, was sind gerade die Interessen, woran hat er Lust? No, also es muss ja auch zum Menschen passen. Und wenn wir jetzt einfach für alle sagen, Körbeflächen, nee. Dann rennen mir die Leute hier weg. Das funktioniert nicht, sondern das Angebot muss zu den Menschen passen und auch unser Wochenplan wird auch regelmäßig wieder an die Zielgruppe, die jetzt gerade da ist, angepasst. So, jetzt auch gerade jüngst haben wir wieder den Wochenplan angepasst. So, das ist mit den Angeboten, die dann halt eben gerade gefragt sind. So, montags nachmittags, was immer gut ankommt, ist der Spaziergang eben komplett aus der Einrichtung raus, irgendwo hinfahren und dann mal sich die Beine vertreten. Montags wird eingekauft für die ganze Woche. Auch das ist ein Aufgabenfeld, was wichtig ist, wo die Hauswirtschaftlerin dann eben auch von Teilnehmenden begleitet wird und angeleitet wird. So, was brauchen wir für die Leute, was brauchen wir fürs Kochen die ganze Woche über und halt eben auch in Mengen und so weiter. Dienstags nachmittags haben wir unsere Gesprächsgruppen, wo es dann auch nochmal so ein bisschen intensiver wird von den Gesprächen her, wo es mal um inhaltliche Dinge geht, wie geht es mir eigentlich, wo kann mir vielleicht die Gruppe helfen, in die Peer Groups, eben die Menschen, die halt eben selber betroffen sind, da eben den Rat zu holen und nicht nur von uns Profis in Anführungsstrichen, sondern Menschen, die halt wirklich Profis sind, weil sie eben dieselben Erfahrungen gemacht haben. Das ist manchmal wertvoller als eben so ein Rat von unserer Seite, der halt eben gar nicht hundertprozentig die Brille einnehmen kann, eines Betroffenen.
Ja, wo man manchmal das Gefühl hat, da redet ein Fisch vom Fliegen oder ein Blinder von der Farbe, was wir tun, was wir können, aber in bestimmten Sachen fehlen uns halt einfach die Einblicke.
Genau, und da ist es halt eben wertvoll, die Gruppe nutzen zu können. Und das findet dann dienstagnachmittags halt eben auch statt. Ja, am Mittwoch auch sehr gut angenommen ist eben das Musikangebot unserer ehrenamtlichen Kraft, die tatsächlich dann einfach ihre Musikbox mitbringt, dann Schlagerparty und alle singen dazu mit den Texten in der Hand. Es läuft hier super, es passt hier super zu unserer Personengruppe.
Schlagerparty in der CMA.
Ja, also das funktioniert wunderbar. Ja, mittwochs nachmittags, das Tanzen etabliert sich tatsächlich auch. Hätte ich auch nicht gedacht, aber das wurde sofort gut angenommen. Das ist ein Traum. Entspannung steht mittwochs nachmittags dann auch noch zusätzlich danach auf dem Programmpunkt. Donnerstags sind wir alle 14 Tage schwimmen oder gucken halt, dass wir auch auf einem Donnerstag mal einen Ausflug anbieten, irgendwie Außenaktivität was machen. Freitags hatten wir eigentlich vor, jetzt weiterhin kegeln zu gehen. Das Problem ist nur, dass die Kegelbahnen jetzt irgendwie momentan irgendwie schwierig ranzukommen sind, ohne nach Hinte fahren zu müssen von hier aus. Das ist auch immer eine halbe Weltreise. Also da sind wir noch so ein bisschen am Schwimmen in Anführungsstrichen, was wir da jetzt anbieten wollen. Das ist noch so ein bisschen, müssen wir gucken, das ergibt sich dann. Ja, über Tagesstätte hinaus, hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, heißt dann auch, dass wir tatsächlich das Thema Integration in die Gesellschaft ernst nehmen und halt eben auch Aktivitäten anbieten, wie beispielsweise mal an einem Wochenende mal zu einem Flohmarkt fahren oder sowas, dass da halt eben Teilnehmende die Möglichkeit haben, dann auch solche Sachen mal wahrzunehmen. Oder halt eben auch ein Konzertbesuch, wie jetzt nächste Woche Samstag, das Konzert von Howard Carpendale. Da werden wir tatsächlich mit Teilnehmenden hingehen und da die Möglichkeit eben bieten, auch eben an so einem Konzert teilzunehmen. So wie letztes Jahr waren wir beim Abschlusskonzert von Peter Maffay in Bremen.
Ja. Ja, was ja, glaube ich, auch echt wichtig ist, weil das Leben findet ja nicht nur wochentags zwischen 8 und 15 Uhr statt, sondern das Leben schläft ja nicht.
Genau, also Aufgabe der Tagesstätten ist halt eben auch, also es ist im Rahmen der Eingliederungshilfe, das sagt ja schon alles, Eingliederung auch in die Gesellschaft, ins gesellschaftliche Leben. Dazu gehört halt eben auch der Kulturbereich, der halt eben auch am Wochenende stattfindet oder abends. Das heißt auch mal, jetzt nicht jede Woche, aber halt schon alle paar Monate mal vielleicht auch mal abends ins Kino zu fahren. Ja. Das ist halt auch, gehört mit dazu. Das ist, Tagesstätte ist nicht nur von 8 bis 15 Uhr, sondern halt eben auch Integration in die Gesellschaft, in die Kultur.
Ja.
Und das ist dann auch mal an einem Wochenende, an einem Tag oder halt eben abends unter der Woche. Oder es ist halt eben auch mal, ne, hier zusammen mit dem Freundeskreis Tidofeld, der ja hier sehr aktiv ist, in der Nachbarschaft, eben mit der Nachbarschaft hier zusammen auch mal ein Sommerfest mit zu organisieren und damit anzupacken. Und das ist dann auch mal auf einem Sonntag. Das gehört mir eben auch mit dazu. Weil darum geht's.
Was ich total wichtig finde, weil Tagesstättenarbeit kann ja nicht daraus bestehen, dass wir kommen morgens um 9 an, dann trinken wir ein bisschen Kaffee, machen ein bisschen was in der Ergo und dann gehen wir um 15 Uhr wieder nach Hause. Also im Prinzip Klinik zu mitnehmen. Das ist ja schon noch mehr und das muss auch gesellschaftlich mehr sein. Also wie beispielsweise so eine Reintegration auch in ein kulturelles Umfeld. Wir gehen mal auf ein Sommerfest. Wir organisieren mal ein Sommerfest. Wir machen mal einen Tag der offenen Tür. Wir gehen mal auf den Marktplatz und erzählen eigentlich, was wir da so machen.
Ja, genau, auch das.
Finde ich super wichtig. Und ich glaube, da dürfen wir generell auch mehr von machen.
Unbedingt, unbedingt. Also ich bin da ein großer Fan von. Ne? Auch was das Schöne ist hier an dieser Arbeit, dass ich halt auch meine eigenen Interessen mit einfließen lassen kann und auch da die Menschen dran teilhaben lassen kann. Wie zum Beispiel, ich gehe gerne auf Mittelaltermärkte und Herlager und wenn dann mal so ein kostenloses Herlager wie an Pfingsten in Timmel ist, dann bietet sich das super an, auch einfach mit Teilnehmern der Lama hinzufahren und einfach um sich das mal anzugucken. Und auch da ist das Interesse dann groß. Also man darf auch eigene Geschichten hier mit reinbringen, auch als Mitarbeiter, und das ist total angenehm.
Ja. Weil wir sitzen hier auch als Menschen und nicht einfach nur als Mitarbeiter.
Genau.
Ich meine, für uns macht das gut und sinnvoll sein und ein passendes Bild geben, dass wir hier auch als Menschen sitzen und mit Menschen arbeiten. Aber das sieht ja jetzt nicht jeder so, beziehungsweise da gibt es ja auch einen Haufen Stigmen, Vorurteile und hast du nicht gesehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal so in die Boulevardpresse gucke, wie Suchterkrankungen und süchtige Menschen vor allen Dingen auch dargestellt werden, da stellen sie mir ja schon manchmal so die Nackenhaare auf, ne? So, wenn Amy Winehouse stirbt, dann ist das ein großes Drama, aber wenn da jemand auf der Straße liegt und sich vollbricht, dann ist das ein ekliger Assi und was ist denn mit dem?
Ja, da sind wir bei dem Thema Wert und Unwert des Süchtigen, ne? Ja, das ist so diese klassischen Stigmen wie, ja, der ist ja selber schuld. Was trinkt der denn auch so viel?
Der kann ja aufhören.
Der kann ja einfach aufhören, der muss das ja nicht tun. Ja,
das der ist ja auch selber schuld dran. Ne?
Ja, genau.
Der fängt ja auch immer wieder an damit. Der weiß ja, dass das ihm nicht gut tut.
Genau, also wir reden hier auch bewusst nicht von Schuld.
Ja. Ne?
Also das ist das Wort Schuld ist hier auch verboten.
Ja.
Also das hat hier nichts zu suchen, weil darum geht es nicht. Es hat nichts mit Schuld zu tun. Es ist eine Erkrankung.
Ja.
Und das gehört halt, auch Rückfälle gehören hier mit dazu. Und wenn das halt passiert, dann passiert es halt eben und wir gucken dann nach vorne. Wir gucken uns den Rückfall vielleicht eben an und gucken so, ne, woran hat es gelegen und versuchen daraus dann halt zu lernen und nach vorne zu gucken, um dann halt das beim nächsten Mal halt vielleicht besser hinzukriegen. Ne, das ist halt unsere Aufgabe hier. Und es geht nicht um Schuldzuweisung und, oh, hast du schon wieder getrunken? Ne, was soll das denn? Ne, also auch gerade im Familienkontext auch immer ein schwieriges Thema, klar, natürlich. Da geht es auch um Verantwortung innerhalb, ne, jeder Mensch hat seine Rolle, auch im Familiensystem hat jeder seine Rolle. Und natürlich ist es dann nicht so gern gesehen, wenn Menschen ihre Rolle dann innerhalb eines Systems nicht wahrnehmen können aufgrund einer Erkrankung. Aber es ist bei anderen Erkrankungen doch genauso und da wird es eher akzeptiert.
Ja, beziehungsweise was ich so wahrnehme ist, wir akzeptieren bei psychischen Erkrankungen, zu den Suchterkrankungen ja gehören, ein paar der Symptome und die auch nur romantisiert. Wir finden Depressive ganz schrecklich, dass es denen so schlecht geht, dann denkt man an Robin Williams, der sich umgebracht hat und wie schrecklich das alles ist. Aber wenn ich meine Wohnung verwahrlosen lasse und nicht in der Lage bin, aufzustehen, dann ist das eklig. So. Mhm. Aber das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Genauso wie bei Suchterkrankungen ist der Part von Amy Winehouse und der des von Günther Radeberger, der dann vielleicht eventuell mal sich nicht mehr um seine Familie kümmern kann, weil seine Suchterkrankung das gesamte Leben eingenommen hat. Das sind zwei Seiten derselben Medaille und wir bewerten beides sehr, sehr unterschiedlich.
damals, als wir dann hier angefangen haben, das war ja noch vor meiner Zeit, aber mir wurde es auf jeden Fall auch zugetragen und es passt ja auch irgendwo dazu. Der Start, oh, hier soll eine Tagesstätte entstehen für Menschen mit einer Suchterkrankung, war natürlich in der Nachbarschaft jetzt natürlich auch erstmal nicht so, ne? Also es wurde nicht Hurra geschrien, es wurde nicht mit Konfetti geschmissen, ja, sondern erstmal, oh, man muss ja erstmal miteinander warm werden, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile hat sich daraus ein sehr gutes Verhältnis zueinander entwickelt, weil Vorurteile abgebaut werden konnten, das Stigma abgebaut werden konnte und durch das Sommerfest als Beispiel eine sehr gute Zusammenarbeit entstanden ist und ein sehr gutes Miteinander, sodass alle Hand in Hand hier arbeiten. Das muss ich tatsächlich sagen, das hat sich sehr gut entwickelt. Aber dennoch gibt es auch hin und wieder dann doch mal, oh, hier in der Nachbarschaft passiert irgendwie was und das war doch bestimmt einer von euren Leuten. Mhm. Also dieses Stigma schwirrt trotzdem immer darüber, so Gewalt ist auch immer etwas, was der Sucht unterstellt wird, was ja nicht immer so ist. Natürlich kann Gewalt vorkommen, will ich gar nicht abstreiten, aber nicht jeder Süchtige ist gewalttätig.
Ja, auch nicht immer gewalttätig. Es gibt bestimmt Momente, die jeder von uns kennt, wo wir der Gewalt schon mal näher waren, als wir eigentlich sein wollten.
Genau.
Und das ist bei süchtigen Menschen halt noch nicht anders. Ja.
Und es ist ja auch so, wenn da jetzt ein schwer alkoholisierter Mensch auf dem Boden liegt, die meisten laufen da dran vorbei und lassen ihm keine Hilfe zukommen.
Ja.
So. Was ja auch, ne, auch diese Menschen haben einen Anspruch auf Hilfe, auf ärztliche Behandlung.
Ja. Ne, auch wenn sie immer wieder mit demselben im Krankenhaus landen, ist es immer noch eine Erkrankung und es ist immer hilfebedürftig.
Und sie haben auch einen Anspruch auf passende Behandlung und nicht, oh ja, der hat eine Suchterkrankung, der kommt jetzt erstmal auf die Entgiftungsstation, obwohl er vielleicht schon 3 Monate trocken ist und eigentlich andere Beschwerden hat. So, ja. Das ist ja auch da das Stigma, gut. Ist eine Suchterkrankung, ja, aber auch ein abstinenter Mensch hat immer noch seine Suchterkrankung, ist aber abstinent.
Ja.
So, ne? So von dem her, ihn dann dennoch immer nur auf die Suchterkrankung zu reduzieren, ist halt auch irgendwo falsch.
Ja, und lässt auch ja ganz viel, viel außen vor. Also viele internistische Betten im Krankenhaus werden ja von Menschen belegt, die eine Suchterkrankung haben. Also Folgebehandlungen davon sind, ob sie jetzt abstinent sind oder nicht. Aber wenn ich den Menschen auch als trockenen Süchtigen oder als Abstinentensüchtigen nur auf Suchterkrankung reduziere, nehme ich ja die internistischen Probleme, die der eventuell mitbringen könnte, auch einfach nicht mehr wahr.
Genau. Und nicht ernst vor allem.
Und nicht ernst, ja.
No. Es ist immer wichtig, halt eben für uns hier die Menschen ernst zu nehmen in dem, was sie uns halt eben mitteilen und auch danach zu arbeiten. So. Und auf Augenhöhe vor allem.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort und ich glaube auch ein gutes Schlusswort. Menschen sollten auf Augenhöhe behandelt werden.
Genau.
Was so einfach klingt, aber doch immer irgendwie schwierig ist. Obwohl es das nicht sein sollte. Christian, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ach, da nicht für, immer wieder gerne.
Wenn ihr Feedback für uns habt oder einen lieben Gruß da lassen möchtet, immer her damit an podcast@ostfriesische-gesellschaft.de. Macht's gut und denkt dran, immer schön achtsam bleiben und eine Tasse Tee trinken.